Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute wieder mit dem Mann, der sogar mit VfB-Kappe auf den Kramermarkt geht, der dort den Trainer trifft und dabei selten so gut und erfolgreich aussah wie an diesem Wochenende. Henning Menke. Hi Henning.
Moin. Ja, und Dario sah auch gut und erfolgreich aus, muss man sagen.
Sehr gut gelaunt aus. Ich habe ein Foto gesehen, breites Siegerlächeln.
Zu Recht, völlig zu Recht.
Henning, wir haben 3/5 der Kraftprobe, so haben wir sie genannt, mit 5 Spielen in 16 Tagen gespielt. Und du hast vor dieser Kraftprobe sinngemäß gesagt, der VfB wird dann nicht alles gewinnen. Wo sollte das noch hinführen, wenn das bei so einer Belastung und mit den aktuellen Ausfällen einfach so weitergeht? Jetzt stehen wir nach einem 4-2 nach Rückstand gegen Hannover 96-2, nach einem 3-2 nach 0-2 Rückstand gegen den SV Meppen im Pokal und nach einem 2-1 nach 0-1 Rückstand bei Phoenix Lübeck. Henning, wo führt das noch hin?
Ich hoffe in die dritte Liga. Also beeindruckend. Und wenn es jetzt gegen Drochtersen auch noch was wird, dann müssen wir uns langsam überlegen, was in diesem Jahr wohl schief läuft beim VfB Oldenburg.
Was schief läuft? Ja, oder was gut läuft?
Das ist nicht mehr mein Verein.
Wie war das noch? Es hat nicht sein sollen Verein, hast du ihn mal genannt, ne?
Nee, es hat nicht sollen sein. Ja. Ja. Wobei jetzt, wo du es gesagt hast, es hat nicht sein sollen. Nee, sollen sein.
Genau. Sollen sein, ne?
Das hat Heiko Bisselmann seinerzeit gesagt.
Ja, wir orientieren uns hier nochmal ein bisschen und sortieren die Wörter. Ja, Henning, nächster Sieg, 10. Ligasieg in Serie plus der Pokalsieg gegen Meppen. Also 11 Pflichtspiele in Folge gewonnen. Mei, oh mei, oh mei. Und das beim so gar nicht Lieblingsgegner in Lübeck jetzt am Samstag.
Überhaupt nicht. Wir lesen und hören vom Angstgegner. Also seitdem Phoenix Lübeck in dieser Regionalliga spielt, hat der VfB noch nichts geholt da.
Letzten 2 Auswärtsspiele hoch verloren, 4 Spiele sieglos.
Genau, so ist es
vorher gewesen.
Ja, und selbst das klappt körperlich auf der letzten Rille und es funktioniert trotzdem herrlich.
Wir wollen natürlich ein bisschen über den Spielverlauf sprechen. Henning, wir gucken uns wie immer am Anfang mal das Personal an und da war schon relativ deutlich, dass der Trainer versucht hat, im Rahmen der personellen Möglichkeiten frische Leute reinzubringen. Gleich 4 Wechsel. Erste gute Nachricht, Nico Mai, Verletzung aus dem Training wohl doch nicht so schlimm gewesen, war wieder dabei. Wenn man streng genommen nimmt, ist dafür Moses Otuali rausgegangen, der 2. Stürmer.
Ja, genau.
Dafür dann auf der rechten Seite Anu Bodem zurück für Heidi Ney und vorne. Und das war wahrscheinlich auch sehr bewusst gewählt, sag ich mal, auf den offensiven Außen, wo der VfB das Tempo braucht, hat er Raphael Brandt und Drilon Demay eine Pause gegeben. Dafür Lino Schäfer und Urel Lubongo wieder drin. Und wir werden gleich drüber sprechen, das ist komplett aufgegangen.
Das ist komplett aufgegangen und es macht ja einfach Freude zu sehen, dass du gerade im offensiven Mittelfeld oder in der Angriffsreihe, je nachdem wie man es sehen will, 2 solche Spieler einfach rausnehmen kannst und 2 gleichwertige Spieler reinbringst. Das sind da vorne Luxusprobleme im Augenblick.
Das ist eine Qualität, die der VfB so aufgrund seiner Verletzung, die er vorher im Offensivbereich hatte, einfach nicht hatte, dass man da wirklich auf 2 Positionen 4 Leute hat, die zurzeit 1:1 das bringen, was sie machen sollen, ne?
Das ist so, genau. Also es ist gar kein Abstieg in der Leistung. Der Dario kann im Augenblick da bringen, wen er will. Es funktioniert.
Wir gehen auf den Spielverlauf ein bisschen ein. Ich glaube, die anderen beiden Wechsel, ja, Nico Mai zurück, nachvollziehbar. Anu Bodem hat jetzt, ich glaube, 75 Minuten in den Beinen gehabt gegen Meppen, weil er zur Halbzeit reingekommen ist, plus Verlängerung. Ja, erwartbar, ne?
Erwartbar, genau. Mai hatte ich ja erwartet und gehofft. Ich kann das nur nochmal bekräftigen. Solange diese Innenverteidigung spielen kann, Pepschi und Mai, würde ich sie spielen lassen. Auch mit Blick auf die kommenden Wochen, wenn vielleicht Schröder wieder etwas fitter sein sollte. Aber ich sehe jetzt keinen Anlass, warum man diese Abwehrkette da sprengen sollte.
Da kann ich kurz drauf eingehen. Ich glaube, Marc Schröder und Nick Otto sind beide relativ kurz vor dem Comeback, waren aber beide nicht im Kader in Lübeck. Ich gehe auch ganz stark davon aus, dass selbst wenn sie jetzt am Mittwoch gegen Drochtersen Assel im Kader stehen, sie natürlich erstmal auf der Bank Platz nehmen werden, weil man wird da jetzt in der Kürze der Zeit nicht direkt jemanden zurück in die Startelf werfen.
Davon gehe ich auch aus, es sei denn, es kristallisiert sich jetzt bis zum Spiel heraus, dass einer von den Innenverteidigern wirklich irgendwie muskulär so angeschlagen ist, dass es nicht gut geht, dann schon, aber im Grunde bin ich ganz bei dir.
Da muss ich ehrlich sagen, Ich hatte ein schlechtes Gefühl, als ich so mir die ersten paar Minuten angeguckt habe. Ich finde, man sah so ein bisschen, da muss ich erstmal ein bisschen eine Müdigkeit rausspielen aus den beiden. Es wirkte, ich bin ehrlich, also ich habe das Spiel am Stream gesehen, es wirkte schon sehr langsam alles da. Das hat, glaube ich, auch ein bisschen mit dem Platz zusammengehangen. Da wurde durchaus auch gemosert, dass der zu trocken und holprig war. Und dann geht Lübeck eigentlich so mit seiner allerersten richtigen Chance, und der VfB hatte vorher schon zwei ganz gute Chancen, in Führung.
Ja, also ich glaube, drei Sachen kommen zusammen. Erstmal ist die Mannschaft platt, das hat man ja angemerkt, total nach den letzten Spielen. Das ist das eine, dann der Platz, den du ansprichst. Du hast darüber selber geschrieben, die Spieler, VfB-Spieler haben sich auch beschwert. Kein guter Platz, nicht gewässert, viel zu trocken. Und dann haben, glaube ich, beide Mannschaften einfach Respekt voneinander gehabt. Völlig zu Recht auch. Zwei starke Mannschaften in der Liga, der VfB im Augenblick die stärkste. Und deshalb ist, auch deshalb ist erstmal 20 Minuten lang eigentlich gar nicht viel passiert, ne? Und dann geht's los, dass der Torwart von Phoenix da einen Fehlpass spielt und auf einmal stehen Lubongo und Faklam quasi vorm leeren Tor.
Was hätte Orel da besser machen können?
Ja, entweder schießt er ihn rein und nicht Richtung, ich weiß gar nicht, was da ist, Richtung
Richtung
Nordsee,
Bäume.
Richtung Bäume. Oder er legt ihn einfach rechts auf Faklam, der steht dann, glaube ich, komplett blank vorm leeren Tor. Damit hat er gar nicht gerechnet, dass er den Ball da kriegt. Das ist für mich fast eine hundertprozentige Chance.
Ja, kurze Erklärung, weil es wahrscheinlich nicht jeder gesehen hat. Der Torwart spielt in der Spieleröffnung, ja, will nach rechts raus, glaube ich, in ein paar Spielen spielt ihn direkt in den Fuß von Orel Lubongo, so 20 Meter vorm Tor. Der nimmt den Ball mit links direkt, schießt ihn übers Tor.
Ja.
Und es wäre ein paar Meter weiter rechts auch Mats Faklam durchaus frei neben ihm gewesen. Es wäre meine favorisierte Variante wäre gewesen, aber wir stehen hier nur, Ball kurz annehmen, rüberlegen und dann wäre es wahrscheinlich ein sicheres 1-0 gewesen.
Das denke ich auch, und wir dürfen auch sowohl Lubongo als auch Faklam zutrauen, dass sie aus dieser Situation normalerweise ein Tor gemacht hätten.
Ja. Und dann hast du auch die zweite Situation, wolltest du gleich an, glaube ich, auch noch eingehen. Zwei Minuten später Mats Faklam aus spitzem Winkel übers Tor. Da hatte man so das Gefühl, der VfB pirscht sich so langsam ein bisschen ran.
Genau, jetzt waren wir drin im Spiel. Auch eine Situation, aus der Faklam, also ich würde mal sagen, in drei von fünf Fällen in dieser Saison auch schon mal ein Tor gemacht hat. Von daher waren wir dann da und da ließ es sich eigentlich gut an. Du sagst, du hattest ein schlechtes Gefühl. Ich hatte spätestens da eigentlich ein gutes Gefühl.
Ich bin vorbelastet, weil Phoenix Lübeck wirklich, seitdem ich den VfB begleite, kein guter Gegner ist für Oldenburg und sehe natürlich auch die Belastung und hab auch, selbst am Stream konnte man sehen, Vekislav Taritas, Geburtstagskind übrigens, herzlichen Glückwunsch nachträglich, hat am Samstag seinen 26. Geburtstag gehabt.
Ja, alles Gute nachträglich.
Später gesagt, es war überhaupt nicht möglich, überhaupt Tempo auf den Ball zu bringen, weil der Platz so trocken war. Man konnte es erahnen am Stream, dass es schwierig ist.
Was ja eigentlich ein Armutszeugnis ist für einen Regionalliga-Platz. Und da kann man vielleicht auch dazu sagen, die anderen Beschwerden gab es darüber, dass es wohl kaum Balljungs, geschweige denn Bälle gegeben hat.
Ah, okay, das habe ich nicht mitbekommen. Erzähl. Ja,
das habe ich aus verschiedenen Mündern gehört.
Ja.
Dass der Ball, wenn der dann im Aus war, dann war er auch erstmal weg. Wobei man fairerweise sagen muss, das war bis vor wenigen Jahren im Marschwegstadion auch so. ob man sich da von Lübecker Seite was überlegt hatte, ob das immer so ist, kann ich nicht sagen, aber der ganze Heimauftritt wirkte ein bisschen unglücklich, davon abgesehen, dass der VfB-Mannschaftsbus im Hintergrund beim Stream 90 Minuten lang live und in Farbe zu sehen war. Das war ganz nett, ja, ganz gastfreundlich.
Ja, war schön platziert, ja. Ja, jetzt muss man beim Rasenthema ja mal sagen, will nichts unterstellen, aber das kann man ja auch immer mal bewusst trocken lassen, ne? Wenn man weiß, dass eine spielstarke Mannschaft zu Gast ist.
Ja.
Gut, aber dann geht Phoenix Lübeck in Führung. Ja, was ist schiefgelaufen, ist ja immer die Frage. Also Angriff über rechts, ich glaube, man kann den Ball schon ein bisschen vorher klären, dann ich schilder mal einmal, weil du hast schon den Daumen oben, aber du darfst gleich intervenieren. Ja, kommt ein Steckpass in den Strafraum. Benjamin Luis ist einen Schritt schneller, glaube ich, als Nico May am Ball und spitzelt den Ball in die lange Ecke. Auch da hoppelt er so ein wenig ins Tor hinein. Ja, Johnny Palzmeier macht sich lang, kommt aber nicht mehr dran. 0-1.
Genau.
Was ist dir aufgefallen?
Ja,
du warst sofort hellwach mit deinem Finger.
Ja, weil ich den Angriff vor Augen habe. Der Torwart kann natürlich am Ende gar nichts daran machen.
Ja.
Das war ein schöner Angriff, das sah schön aus, schön gespielt über mehrere Stationen, da auf halb rechts. Es wirkte letztlich aber so, dass die Spiele auch nicht besonders stark angegriffen worden sind von unserer Mannschaft. Und am Ende ist es dann, glaube ich, auch, habe ich auch so gesehen, ist es Nico May, der dann den Schuss nicht mehr verhindern kann.
Er ist schon dran, aber er kommt halt nicht mehr vor.
Genau, er ist im Zweikampf drin, er ist direkt am Mann, aber der Schuss gelingt dennoch. Das wirkte, also ich will so ein bisschen den Gegensatz aufmachen, das sah schön aus und Lübeck hat das gut gemacht, das war ein schönes Tor. Aber es wirkte auch so ein bisschen zögerlich verteidigt.
Wo wir wieder beim Thema vielleicht mentale frische Beine sind, sich kurz mal gedanklich ausruhen und schon ist es zu spät.
Das ist so, genau. Und das hat man der Mannschaft auch 90 Minuten lang angemerkt.
Und trotzdem ist sie ja in der Lage, so ein Spiel zu drehen. Und das finde ich bemerkenswert. Ganz wichtige Aktion kurz vor der Halbzeit, 43. Minute. Ich glaube, eine Ecke wird erst nach rechts außen geklärt und dann kriegt Lino Schäfer ein Zuspiel.
Nach links außen geklärt.
Nach links außen, korrekt. Ja. Nach links außen geklärt. Lino Schäfer kriegt den Ball, dreht sich sehr intelligent, schnell in Richtung Tor. Der Gegenspieler verpasst diesen Moment. Flanke mit links, genau in den Lauf des heranrauschenden Willem Hofrauge, sag ich mal, und der köpft den Ball in die lange Ecke zum 1-1 ein.
Genau, du sagst intelligent. Ich habe bei der Szene gedacht, das Tor gehört zu 75% Linus Schäfer.
Mindestens.
Also Wahnsinn, ne? Wie er da vorbeigeht, die Flanke dann perfekt da, wo sie hin muss. Dass Hofrauge den reinmacht, das sei ihm zugetraut. Ganz starke Aktion von Linus Schäfer.
Und das sind Momente, die Linus immer wieder kreieren kann, das müssen wir sagen. Er ist einer dieser Spieler, der, wir mal gerne sagen, so ein bisschen unkonventionell Bewegungen macht. Ich fand, das war auch nicht so die klassischste Bewegung. Ich habe damit auch nicht gerechnet im Moment, dass er diesen Move macht.
Das stimmt, wobei, wenn du dir vorstellst, dass er nicht links außen gestanden hätte, sondern rechts am 16er, dann hätte er einfach genau die gleiche Bewegung in die Mitte gemacht, die er sonst macht.
Stimmt.
Diese Robbenbewegung. Ja. Er steht nur woanders auf dem Feld.
Robbenesk. Das ist richtig, ja, hast du recht. Auf jeden Fall hat der Gegenspieler damit so gar nicht gerechnet, sagen wir es mal so. Der ist Richtung Tatarbahn gelaufen.
So ist es, genau. Also ganz tolle Aktion von Linus.
Da sagt man dann natürlich, der berühmte psychologisch wichtige Moment. Ah, du guckst Richtung Phrasenschwein, ich mach mal eben.
Jawohl, ist drin. Ja, ist so, wobei wir ja auch aus den letzten Spielen wissen, dass der VfB auch durchaus mit einem Rückstand zur Halbzeit noch klarkommt.
Absolut. Trotzdem sage ich, und da gibt es die feinen Unterschiede, gerade bei diesem Spiel, und ich habe von meinem schlechten Gefühl gesprochen, wenn du mit 0-1 in die Halbzeit gehst da in Lübeck. Ah, ich weiß nicht. So hast du, und du bist so müde, wie du halt bist. Dann hast du in der Halbzeitpause, glaube ich, den Kopf unten. Der VfB hat zurzeit den Kopf nicht unten, auch wenn er in der Halbzeit zurückliegt. Aber ich glaube, die Aufgabe wird schon deutlich, deutlich schwerer, mit einem Rückstand in Lübeck da aus der Kabine zu kommen.
Du hast recht, das sehe ich auch so.
Es gibt einfach nochmal so einen Push.
Genau, das ist gar nicht unbedingt nur die körperliche Müdigkeit, sondern auch das Mentale im Kopf. Ne? Ich glaube auch, und dann weißt du auch, du hast jetzt 10, 11 Spiele am Stück gewonnen und spieltest mal gegen starken Gegner, hast aber trotzdem noch 4 Punkte Vorsprung und vielleicht irgendwo im Hinterkopf, im Gefühl ist es dann so, ja gut, dann ist es heute jetzt auch nicht das aller Wichtigste auf der Welt. Ich bin eh müde und genau da hat das 1-1, glaube ich, sehr gut gegengewirkt.
So sehe ich das auch. Ja, der VfB kam gut aus der zweiten Halbzeit, fand ich. Hätte für mich einen klaren Elfmeter in der 51. Minute bekommen müssen. Jetzt bin ich weit weg am Stream, aber wir haben da gerade schon mal kurz im Vorgespräch, das darf ich verraten, drüber gesprochen. Das ist eine Aktion am rechten Strafraumrand, Lino Schäfer wieder am Ball und er spitzelt den dann an seinem Gegenspieler vorbei. Das war aus meiner Sicht im Stream ersichtlich, dass er den Ball vorbeispitzelt am Gegenspieler mit seinem Fuß. Und dann kommt es halt zum ziemlich deutlichen Kontakt. Für mich war das ein klarer Elfmeter. Und ich darf auch den kleinen Einblick hinter die Kulissen geben. Ich bekam 5 bis 10 Minuten später ein Foto aufs Handy von unserem geschätzten Fotografen André van Elten, der sowohl für den VfB als auch für uns Fotos macht, wo dieser Kontakt, dieses Foul überdeutlich zu sehen ist. Ja. Hast du es wahrgenommen?
Ja, ich hab's im Stream nicht wahrgenommen, nicht so deutlich. Ich habe aber jetzt das Foto bei dir gesehen.
Ja, und? Was sagst du?
Naja, es ist ein 100%iger Elfmeter, also keine zwei Meinungen. Es ist ein ganz klarer Elfmeter, es ist nicht nur Kontakt.
Ja, er trifft ihn am Knöchel.
Genau, also diese Kontaktelfmeter heutzutage, die finde ich alle gruselig. Oh, da hat mich einer berührt. Das ist auch ein Kontaktsport. Aber das ist einfach ein Tritt an den Knöchel, das ist ein Foul, der fällt um. Klarer Elfmeter. Ich finde, nur aus der Perspektive des Streams, dass wir in der ersten Halbzeit auch schon hätten einen Elfmeter bekommen können müssen. Ebenfalls Foul an Linus Schäfer. Der Ball ist weg und der Torwart rennt ihn um.
Ja.
Also da habe ich mich ein bisschen verdutzt alleine im Wohnzimmer umgeguckt und die Spieler sahen auch so aus, dass sie eigentlich dachten, das ist ein klarer Elfmeter.
Der war für mich tatsächlich am Stream etwas, zumindest von der Wahrnehmung her, zweifelhafter, ob Linus da zu sehr den Kontakt gesucht hat oder der Torwart wirklich ihn in die Reihen rennt, aber... Da bin ich mir bei der Aktion in der 51. Minute sicherer, sagen wir es mal so.
Sicherer bin ich mir da auch, aber die andere Aktion sah auch schon sehr, sehr nach Elfmeter aus.
Das hat sich der Schiedsrichter vielleicht auch gedacht. Oh, jetzt habe ich schon zweimal, weiß ich nicht, ob ich da richtig gelegen habe. Denn in der Aktion in der 58. Minute, wo Aurel Lobongo im Vollsprint in den 16er zieht, linke Seite. Ja, in meiner Wahrnehmung grätscht der Gegenspieler ihn relativ sauber ab. Wie hast du das gesehen?
Ich sollte während des Spiels für einen Freund ein bisschen tickern, die wichtigsten Szenen, damit er weiß, die waren nämlich alle beim Kramermarkt-Umzug mit dem VfB Oldenburg. Wo übrigens auch Klaus Berster war, den ich am Morgen noch beim Empfang in Torsold gesehen habe, aber ist ein anderes Thema.
Viele Grüße.
Ja, richte ich nächstes Mal aus, gerne. Das Wort, was ich tickerte zu dieser Situation, war Witzelfmeter. Also das war wirklich ein Geschenk. Ich musste als
Konzession.
sagten wir damals. Sagt man das heute noch? Ja.
Ich glaube, das sagt man heute auch noch.
Also ich musste tatsächlich als erstes an das WM-Finale 1990 denken. Also haben wir ja gewonnen durch eine Foul in An- und Abführung an Rudi Völler und Andi Brehme.
Gott ganz hab, klares Foul.
Ja, und Andi Brehme, Gott hab ihn selig, schießt ihn dann rein. Und das 1-0, das war natürlich überhaupt gar nichts. Es gab aber vorher im Spiel ein eindeutiges Foul an Klaus Augenthaler im Strafraum. Das wäre der Elfmeter gewesen. Von daher musste sich weder Deutschland noch der VfB Oldenburg dafür entschuldigen, in einem dieser Spiele einen Elfmeter bekommen zu haben.
Ich liebe deine Vergleiche. Fakt ist, es gab Elfmeter. Interessant. Julian Boccaccio hat sich den Ball genommen. Haben wir ihn natürlich auch nach dem Spiel darauf angesprochen. Er hat gesagt, der Trainer hat 2-3 Schützen vorgegeben. Die sollen sich auf dem Platz absprechen. Und Mats Facklam hat zu ihm gesagt, schieß du heute.
Das finde ich ganz bemerkenswert. Man konnte das im Stream auch sehen, dass die beiden miteinander gesprochen haben. Mats Facklam führt ja nun die Torschützenliste in der Regionalliga Nord an und es ist doch zu erwarten, dass er in den verbleibenden Spielen auch den ein oder anderen Treffer noch erzielen wird. Das heißt, es geht für ihn auch um die Torjägerkrone. Und dann den abzugeben. Und ich finde auch, also zur Geschichte gehört ja, den letzten VfB-Elfmeter hat Mats Facklam verschossen.
Genau, gegen Hannover im Heimspiel.
Gegen Hannover, genau. Wobei der nicht schlecht geschossen war. Also der war nach links unten sehr fest geschossen, den hat der Torwart von Hannover sehr stark gehalten. Bei Julian Boccaccio dachte ich jetzt, es gibt ja diese schöne Hintertoraufnahme vom VfB, Social Media, also besser kannst du den Elfmeter nicht schießen. Der geht rechts unten genau am Pfosten, da passt nur ein Blatt Papier dazwischen. Wenn er da hingeht, ist er unhaltbar und drin.
In dem berühmten Außennetzteil, ich weiß nicht genau, wie man ihn bezeichnet, halt die Ecke, die äußere Ecke des Tornetzes und zwar nicht die hintere getroffen, also wirklich passgenau.
In die Tasche, würde man beim Billard sagen. Also genau.
Schön. Ja, also super souverän mit rechts unten reingeschoben. Auch gegen seinen Ex-Verein, sowohl Julian Boccaccio als auch Vekoslav Tarić, das sind ja von Phoenix Lübeck zum VfB gewechselt. Ja, Julian Boccaccio müssen wir auch mal kurz ein Wort drüber verlieren. Ich habe mal aufgeschrieben, 5 Tore und 8 Vorlagen. Wir sind erst bei 11 Saisonspielen.
Ich finde das einen ganz, ganz spannenden Spieler. Denn, wie sage ich es jetzt, ich finde nicht, dass er jedes Spiel 90 Minuten eine überragende Leistung bringt. Er hat da manchmal Sachen drin, Fehlpässe. Gegen Meppen habe ich eine Situation im Kopf, wo er da Hacke Spitze im Spielaufbau spielt und der Ball dann weg ist und Meppen den Konter läuft. Sowas
da ist. Fällt das 2-0 nach, ja.
Ist das sogar die Szene gewesen, ja?
Ich weiß nicht, ob du genau diesen meinst, aber definitiv vor dem 0-2 den Ball
verloren. Also da wollte er irgendwas kurz hinter der Mittellinie mit seiner Hacke machen auf jeden Fall, wo man der geneigte Zuschauer auf der Tribüne denkt, das war jetzt nicht die allerbeste Situation dafür.
Darf ich da kurz einhaken, weil du darfst gleich deinen Vortrag weiterhalten. Es gab noch eine Aktion gegen Meppen, da bin ich persönlich, da hatte ich Herzrasen auf der Tribüne. Das war in der Verlängerung, letzter Mann. Ich glaube, einmal mit der Hacke in die eine Richtung und dann durch 2 Gegenspieler durch, irgendwo in der Verlängerung. Ah, das war wild.
Du hast recht, das war noch schlimmer. Also tatsächlich ohne Not als letzter Mann in den Zweikampf gegen 2 Meppner zu gehen, genau. Aber das beschreibt es ja vielleicht ganz gut, was ich sagen will. Das hat er immer drin. Auf der anderen Seite kann der Pässe spielen, sieht er offenkundig offensiv das Spiel, wie es zu laufen hat, wie die Stürmer laufen, wo er hingehen muss, wo er hinspielen muss, hat einen super Schuss, kann Standards schießen, hat Ideen, hat Selbstvertrauen ohne Ende. Ich glaube, das ist ein Spieler, den du brauchst. Also ich rede ja immer nur von den 90ern, aber es gab immer so Spieler, da hat der Trainer einfach gesagt, mach mal, du darfst das, du musst auch nicht immer mit nach hinten laufen und du machst das und wenn wir dich brauchen, bist du da. Und so einer ist er, glaube ich, auch.
Es gibt diese Unterschiedsspieler, so würde ich sie bezeichnen. Ja, ich muss ein bisschen an Max Kruse denken in seiner größeren Bremer Zeit.
Ich muss ein bisschen an das Phrasenschwein denken.
Ja, okay, ich gehe nochmal rüber hin.
Oh.
Da muss er lachen. Ja, aber ich muss tatsächlich an Max Kruse denken, der auch immer machen durfte, was er wollte in der Bremer Zeit, zumindest oberflächlich gesehen. Und da einfach wahnsinnig gute Momente hatte. Ich finde, eine große Stärke von ihm ist auch bei all dem, was du korrekterweise schon genannt hast, sind so mit dem ersten Kontakt Pässe aus dem Mittelfeld direkt in die Sturmspitze. Also er hat ganz häufig Momente, wo er mit so ein bisschen mit dem Rücken nach vorne steht. Irgendwo kommt der Ball, sag ich mal, vom Außenverteidiger oder ein Abpraller oder so weiter. Und er hat häufig den Moment mit dem ersten Kontakt direkt irgendwo auf Facklam, Lubongo oder Schäfer nach vorne zu spielen, um so Tempo ins Spiel zu bekommen.
Sehe ich auch so. Also ein ganz, ganz wichtiger Spieler, der sich ja auch erst in die Startelf gespielt hat. Für mich gar nicht mehr wegzudenken.
2-1, 58. Minute. Danach schon mehr Ballbesitz Phoenix Lübeck, aber so richtig nervös wurdest du, glaube ich, nicht mehr am Stream, oder?
Ich habe mir keine Sorgen gemacht. Also das Spiel war danach weiterhin komplett ausgeglichen.
Ja.
Ich finde, über 90 Minuten ist das ein 50-50 Spiel.
Ja.
Die letzte, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, ich sag mal Viertelstunde, da ist es dann tatsächlich so gewesen, dass Phoenix einfach den Ball hatte und versucht hatte, was zu kreieren, aber es ist ja auch nichts bei rumgekommen großartig. Deswegen habe ich nie den Eindruck gehabt, dass das noch irgendwie schiefgehen könnte. Klar, die Mannschaft ist müde, körperlich, mental, das hat man ihr angemerkt, aber sie hat auch ein Selbstverständnis entwickelt, in solche Spiele zu gehen und in solche Schlussphasen zu gehen und zu wissen, wir kriegen das schon irgendwie hin.
Ja, ich erinnere mich an eine wirklich gute Kopfballchance für Phoenix Lübeck. Das war so, ja, 5-6 Minuten vor Schluss. Ansonsten, klar, es kam der eine oder andere Ball in den Strafraum, aber das ist schon alles sehr stabil und souverän, wie die Mannschaft das dann wegverteidigt, wie man heutzutage sagt.
Genau, und ja auch
nicht verteidigt, wegverteidigt.
Wegverteidigt, genau. Und halt auch nicht so, dass man sich dann am Ende in jeden Schuss werfen muss oder dass Johnny Peitzmeier 3 von der Linie kratzt und so. Zu solchen Situationen kommt es gar nicht. Der Gegner hat den Ball, der Gegner versucht das, hat auch mal einen Schuss, hat auch mal eine Halbchance. Aber es ist nicht so, dass wir uns jetzt über die Ziellinie retten und irgendwie glücklich da gewinnen. Sondern die Mannschaft spielt abgeklärt, die Mannschaft lässt am Ende nicht viel zu und gewinnt dann auch verdient 2-1.
Und das wirklich unter schwierigen Voraussetzungen, wie wir jetzt mehrfach gesagt haben. Ich will nochmal Julian Boccaccio zitieren. Unsere schweren Beine haben wir schon gemerkt, das war ein ziemlich hartes Spiel. Vjekoslav Taritas hat sowas Ähnliches gesagt und Dario Fossi meinte auch, heute zählt eigentlich nur der Sieg. Das ging über das Mentale, körperlich an Grenzen. Aber dass die Jungs auch das hinbekommen und gezogen haben, spricht für sie.
Auf jeden Fall. Und ich finde, man merkt es den Spielern auch an. Der VfB hat bei Social Media wieder 2 Interviews nach dem Spiel gemacht. Fabian Speckmann hat die geführt mit Ermal Pepschi und mit Nico Kniestock.
Fabian war ausgeruht als seine Gesprächskollegen.
Ja, und auch irgendwie heißer und angezündeter. Ja. Denn er versucht ja natürlich ein bisschen zu kitzeln. Das soll ja auch alles Content bringen. Das ist ja auch alles richtig. Und die Jungs gucken ihn so ein bisschen mit leeren Augen an und sagen, ja, wir haben gewonnen, und aber jetzt ist auch gut.
Ich habe so ein bisschen über die Facetten eines Spitzenteams tatsächlich geschrieben am Wochenende, die der VfB gezeigt hat.
Erzähl mal.
Widerstandsfähigkeit haben wir gesehen. Das ist jetzt das dritte Spiel in Folge mit einem Rückstand.
Resilienz, sagt man heute, ne?
Ja, habe ich auch das Wort, habe ich verwendet, Henning?
Ach, hast du ja, ich bin ein treuer Leser.
Nein, das dritte Spiel in Folge mit einem Rückstand.
Und wir haben gemutmaßt,
hinlänglich über die Ausfälle gesprochen.
Wir haben gemutmaßt, wird die Mannschaft mit Rückständen umgehen können überhaupt?
Stimmt.
Der einzige Rückstand vorher war gegen Jedlo am ersten Spieltag.
Hat sie bewiesen jetzt in den letzten 3 Spielen. Nochmal zur Erinnerung, 1-2 Halbzeitrückstand gegen Hannover 96, 2, 0-2 Halbzeitrückstand gegen den SV Meppen und jetzt 0-1, nicht Halbzeit, 0-1 bis kurz vor der Halbzeitrückstand gegen Phoenix Lübeck.
Und eine weitere Mutmaßung hier am Tisch von dir war ja, dass die Serie einbrechen könnte, sobald ich hier wieder am Tisch stehe. Das ist ja nun ganz objektiv betrachtet auch nicht geschehen, nur als Randbemerkung.
Aber ich gebe auch zu, da habe ich mich auf ganz dünnes Eis begeben, weil ich erinnere mich, als du hier neu in den Podcast gekommen bist, hast du, glaube ich, gleich eine ungeschlagene Serie von 13, 14, 15 Spielen aufgestellt.
Genau, deswegen bin ich ja da. Und
deswegen trägst du ja auch dein feinstes Blau beim Hemd.
Ja, ich bin so ein Blautyp.
Ah, Henning, herrlich. Ja, Widerstandsfähigkeit, haben wir gesagt. Defensive Stabilität, glaube ich, kann man trotz ein paar Gegentoren sagen, ist absolut vorhanden.
Das ist so, und wir müssen das immer, immer wieder sagen, wenn wir hier aufnehmen. Das ist keine Selbstverständlichkeit bei dem, was da alles fehlt in der Abwehr. Also niemand hätte im Sommer mit dieser Abwehr gerechnet, da irgendwie jedes Spiel auch neu aufgestellt zu werden. Und trotzdem funktioniert es, und das ist beeindruckend.
Offensive Effektivität, habe ich es genannt.
Ja, dein Lieblingsthema, der Stürmer, der ihn macht. Aber du hast natürlich auch noch 3-4 andere, die auch regelmäßig treffen.
Aber genau, da würde ich einhaken. Der Stürmer hat diesmal nicht getroffen, Mats Wacklam.
Stimmt.
Und der VfB schießt auch Tore ohne ihn, das ist wichtig. Und schießt auch viele Tore ohne ihn. Auch wenn er, natürlich, er hat gegen Meppen sein Tor gemacht, 1 von 3. Er hat gegen Hannover sein Tor gemacht, 1 von 4. Diesmal war er nicht beteiligt. Wenn ich sehe, Brandt hat 4 Saisontore, Lubongo hat 5 Saisontore, Schäfer hat 5 Saisontore, Demay hat auch schon 3 Saisontore. Also es läuft einfach vorne und man ist nicht abhängig von ihm, auch wenn er natürlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist.
Genau, ich glaube, man ist nicht mehr abhängig, denn Fußball ist ja kein Hexenwerk, Tore schießen auch nicht. Die Chancen haben wir die letzten Jahre auch gehabt. Mit Beginn der Saison und damit, dass die Mannschaft am Anfang schon so gut gespielt und getroffen hat und da natürlich an erster Linie Wacklam, hat sich, glaube ich, eine Mentalität entwickelt, dass sie wissen, wir können Tore schießen und ich schieße auch mal drauf und muss nicht noch 3-mal querlegen. Und so gesehen hat natürlich die Anwesenheit und das Erfolgreichsein von Max Wacklam sehr viel auch mit den anderen Spielern gemacht.
Nächster Faktor, auch der Trainer hat, ich nenne es jetzt mal ein glückliches Händchen, weil die Personalwechsel stechen. Wir haben schon kurz drüber gesprochen, vorne durchgewechselt auf den Außenpositionen. Lino Schäfer bereitet das 1-1 vor. Orel Lubongo, auch wenn es wahrscheinlich kein Foul war, holt den Elfmeter zum 2-1 raus. Und damit sind genau die beiden Spieler, die rein rotiert sind vorne, offensiv an den entscheidenden Aktionen beteiligt.
Absolut, das ist so. Und der Trainer oder das Trainerteam bereitet sich ja auch auf den konkreten einen Gegner vor, der dann da ist. Deswegen wechselt er ja auch die Taktik. Deswegen jetzt wieder nur mit einer Spitze, Otuari raus. Deswegen jetzt nicht mit diesem freien Sechser, Libero, Taritas wie beim letzten Spiel. Und das fruchtet. Also man merkt eine Idee, man merkt auch mehr als die letzten Jahre, dass wir variabler sind. Auch die Außen wechseln ja auf die Seiten zwischendurch oder Brandt, wenn er spielt, geht dann mal doch wieder auf die Außenverteidigerposition für einen Moment. Das habe ich die letzten zwei Jahre so deutlich nicht gesehen. Habe ich auch bei Dario Fossi gedacht, dass er immer in seinem starren System eigentlich geblieben ist. Das ist diese Saison etwas anders.
Gucken wir uns rein die Zahlen an, dann kommen wir zu der schlechten Nachricht. Schlechte Nachricht würde ich sie nicht bezeichnen, aber auch der SV Meppen hat wieder gewonnen. 2-1 bei Eintracht Norderstedt, Siegtor in der Nachspielzeit.
Engelmann, ne?
Engelmann, ein Sieg nach dem anderen, aber es sind weiterhin nur 4 Punkte auf Platz 2.
Ja, genau. Und das Schöne ist ja, wenn du einfach jedes Spiel gewinnst, kann es dir völlig egal sein, was die anderen machen.
Das ist richtig. Oh, aber da, Henning, da sind wir aber auch ganz nah am Phrasenschwein.
Ja?
Ja, komm, dann lass mal klingeln.
Ja, komm.
Nein, der VfB steht also mit, wir hören das im Hintergrund, 30 Punkten nach 11 Spielen an der Spitze. Meppen 26 Punkte, 4 Punkte weniger. Und dahinter zählen wir jetzt mal zum Spitzenquartett weiterhin dazu den SSV Jeddelo, der beeindruckend 4-0 bei Weiche Flensburg gewinnt und 24 Punkte hat. Und doch, das sind Assel, die sich zu einem 2-1 Heimsieg gegen den Bremer SV gequält haben. Aber auch das sind 3 Punkte. Und da sind wir natürlich beim Thema.
1-1, 2-1, auch okay. Das sind 3 Punkte.
Heute wird's teuer, aber komm, das ziehen wir jetzt.
Hey.
Kurze Werbepause.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com. /footballfuelpointstc.
Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit. So, und da sind wir natürlich beim Thema. Mittwochabend, Spiel 4 von 5 in diesen 16 Tagen. Heimspiel 18.30 Uhr gegen die SV Drochtersen-Assel und damit dem Team, was wir immer noch zusammen mit dem SV Meppen zum größten Rivalen in der Spitzengruppe zählen, oder?
Ja, brutal schweres Spiel wird das. Also, dass das jetzt kommen muss auf Mittwoch, nach den 3 Spielen davor gegen Drochtersen ausgerechnet. Ja, also Drochtersen ist auch im Augenblick jetzt keine Übermannschaft, keine Macht. Die spielen nicht alles kurz und klein, schwanken in den Ergebnissen, auch in den Leistungen. Aber es ist trotzdem natürlich eine sehr, sehr gute Mannschaft. Viel bessere Gegner gibt es in der Liga nicht. Und jetzt der VfB in dieser körperlichen und vielleicht auch mentalen Verfassung an Mittwochabend gegen Drochtersen, es wird sehr, sehr schwer.
Ja, ich bin genau, wir haben uns auch da kurz schon drüber unterhalten. Diesmal habe ich das gegensätzliche Gefühl. Ich habe jetzt das Gefühl, dieser Arbeitssieg, diese Big Points, habe ich sie genannt, bei Phoenix werden nochmal ein paar neue Kräfte freisetzen. Den 3/5 dieses Programms hast du schon geschafft. Es gab 2 freie Tage, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, nach dem Samstag.
Auf dem Kramermarkt war keiner auf jeden Fall Samstagabend.
Es ist schön, dass du einen Kontrollgang gemacht hast, das ehrt dich.
Nein. Das ist das Gegenteil von meinem Wesen. Ich kontrolliere gar nichts. Jeder soll sich frei entfalten.
Und deswegen glaube ich, dass der Faktor Heimspiel, glaube, dass schon auch viele Zuschauer kommen werden. Natürlich nicht die knapp 7.000 wie gegen Meppen, aber ich glaube schon, dass Mittwochabend die Bude relativ voll wird, dass der Faktor Heimspiel da nochmal Kräfte freisetzen wird.
Also, 2 Punkte dazu.
Ich sehe schon dein Gesicht. Jetzt kommt was.
Ich hoffe, dass die Bude voll wird. Ich hoffe auf diese 3,5, die es im Augenblick immer sind. Dennoch ist es ein Mittwochabend und es ist Drochtersen-Assel, was vom Namen her weiterhin für den gemeinen, halb interessierten Fußballfan jetzt auch nicht gerade beeindruckend ist.
11 Siege, Henning. Da kann man doch mal zum Heimspiel gehen.
Das musst du mir nicht sagen. Ich wollte damit ja auch noch sagen, ich wünsche, dass die Leute kommen und dass jeder noch einen Freund mitbringt, dann sind wir schon doppelt so viele. Und auch Leute mitbringt, die sonst nicht kommen. Denn gerade in dieser Situation, wo die Mannschaft wirklich ja körperlich und mental angeschlagen ist, braucht man Unterstützung. Das sind Menschen, die da spielen, das sind junge Männer, die sind sogar noch jünger als wir beide, obwohl wir auch noch sehr jung sind. Natürlich macht das
Danke
was
dafür.
Mit denen, sehr gerne, natürlich macht das was mit denen, ob die von 4000 Menschen positiv unterstützt werden oder nicht. Das ist natürlich ein Unterschied. Das zum einen, zum anderen dieser Faktor Heimspiel, der VfB ist diese Saison sehr heimstark, aber er gewinnt ja überall.
Ich wollte gerade sagen, er ist auswärts stärker als zu Hause, weil die einzige Niederlage war zu Hause.
Ja, die Statistik lügt nicht. Was ich nur sagen möchte ist, also meiner Erinnerung nach hat der VfB Oldenburg in der Geschichte der Regionalliga Nord zu Hause noch niemals gegen Drochtersen Assel gewonnen. Also das wüsste ich nicht.
Oh, vielleicht das ist ein spannender Fall. Ich weiß, die Bilanz ist nicht gut.
Und meistens verloren, oft auch deutlich. Also ein, zwei Unentschieden habe ich vor Augen. Aber zu Hause gegen Drochtersen in dieser Regionalliga zu gewinnen, das glaube ich nicht.
Das werde ich bis zum Spiel recherchieren. Das wirst du definitiv nachlesen können, bevor der Anpfiff ertönt. Das finde ich interessant. Ja. Klar, ich glaube, das weiß jeder VfBer, Oldenburger, dass Drochtersen Assel jetzt wirklich auch kein Lieblingsgegner ist. Noch viel weniger vielleicht als Phoenix Lübeck. Da auch so die ein oder andere Erinnerung an ein entscheidendes Pokalspiel war es, glaube ich.
Das ist auch meine Erinnerung, ja. Ja, wir haben, ich glaube, es war 2016, in der Saison, als die Mannschaft eigentlich unter Dietmar Hirsch in die dritte Liga aufsteigen wollte, der jetzt ja mit dem MSV Duisburg sich anschickt, in die zweite Bundesliga aufzusteigen.
Ja.
Respekt dafür.
22 Punkte aus 8 Spielen.
Genau, das war eines dieser Niedersachsen-Pokal-Halbfinals, von denen es ein halbes Dutzend gibt, zu einer Zeit, wo man schon mit dem Einzug ins Endspiel für den DFB-Pokal qualifiziert gewesen wäre. Und dann war es in der Saison tatsächlich so, dass der VfB als Tabellenführer, es wird wahrscheinlich wieder das Osterwochenende gewesen sein, im Halbfinale gegen Drochtersen gespielt hat. Das ist 9 Jahre her, da war Drochtersen noch unbeschriebener, als es heute ist. Und als klarer Favorit in dieses Spiel gegangen ist, obwohl die auch damals schon Fußball spielen konnten. Ich glaube, die waren damals Vierter, Fünfter in der Tabelle. Und dann lief es, wie es dann seinerzeit immer beim VfB lief. Ich glaube, du kriegst irgendwie kurz vor der Pause das 0-1, kriegst kurz nach der Pause das 0-2. Stimmung im Eimer, Florian Stütz irgendwie am Ende noch mit dem Elfmeter auf 1-2 rangekommen. Aber der VfB scheidet halt dann im Halbfinale aus, verliert dieses entscheidende Spiel, wie es zumeist so war. Und das ist so immer seither mein Drochtersen-Assel-Gefühl. Und ich glaube, aber nagel mich nicht fest, damals hatten die einen sehr guten jungen Torwart, der hieß Patrick Siefkes. Und ich denke, der ist mittlerweile ein sehr guter alter Torwart in unserem Alter und ist immer noch der Torwart von Drochtersen-Assel und ist auch, glaube ich, noch die Nummer 1.
Der ist auf jeden Fall noch die Nummer
1. Der hat damals gespielt.
Ah, okay. Das hätte ich jetzt nicht gewusst, aber er ist definitiv immer noch die Nummer 1 und auch ehrlicherweise immer, wenn ich Spiele von ihm sehe, das kommt jetzt nicht so regelmäßig vor, aber er spielt eine gute Rolle.
Das ist ein verdammt guter Torwart, ja.
Ja, du hast gerade gesagt, Drochtersen ein bisschen schwankend. So schwankend, muss ich mich sagen, sehe ich sie noch gar nicht diese Saison, wenn ich das sehe. 8 Siege, 3 Niederlagen, da kann man jetzt aus Oldenburger Sicht sagen, schwankend bei dem Lauf, den der VfB hat, aber schon sehr stabil. 28, 15 Tore. Ich gucke mir mal die September-Ergebnisse an. 4-0 gegen Phoenix Lübeck gewonnen, 5-2 gegen Lohne im Pokal gewonnen, 3-2 gegen Werder 2 gewonnen, 2-1 gegen Bremer SV gewonnen und zwischendurch 2-3 in Flensburg verloren. Die gute Nachricht, alle Siege, die ich gerade aufgezählt habe, waren zu Hause.
Aha, das klingt doch nach was.
Das einzige Auswärtsspiel wurde verloren im September.
Das ist so, genau. Und die beiden Siege gegen die Bremer Mannschaften waren auch knapp und die beiden Bremer Mannschaften gehören diese Saison auch nicht gerade zu den stärksten, die es gibt.
Aber solide.
Genau.
Es ist kein Fallobst.
Nein, das gibt es dieses Jahr auch nicht in der Liga. Ich habe noch keinen Fallobst gesehen, keine einzige Mannschaft, auch alle Aufsteiger nicht. Aber du hast jetzt die September-Ergebnisse alle genommen. Ich gucke gerade nach, ich weiß es nicht auswendig. Am 31. August, also einen Tag vor deinem September.
Jetzt kommst du hier mit dem 31. August, wenn ich mir denke, ich hole mal die September-Ergebnisse.
Wenige Stunden vor deinem September hat Drochtersen 0-2 in Norderstedt verloren.
Ja.
Und Norderstedt ist nun, weiß Gott, im Augenblick keine Macht. Auch wenn sich Mannschaften wie der SV Meppen schwer tun. Aber also ich meine nur, Drochtersen-Assel hatte in den letzten Jahren Phasen, wo die wirklich, Fossi selber hat oftmals davon gesprochen, das ist die spielstärkste Mannschaft der ganzen Liga, auch wenn die nicht Erster, Zweiter, Dritter waren. Und das sind sie im Augenblick nicht.
Das stimmt, den Eindruck habe ich auch. Ja, wo du es ansprichst, und letztes Jahr hat der VfB, glaube ich, gegen Drochtersen zu Hause aus einem 0-2 relativ schnell nach der Halbzeit ein 2-2 gemacht. Ich erinnere mich da noch an ein Fernschusstor von Nico Kniestock. Am Ende aber doch 2-3 verloren. Das war noch in der ganz schlimmen Ergebnisphase in der Hinrunde.
Ja, ich meine, das war das erste Spiel unter Dario Fossi, als er wieder da war, wo es ein bisschen wieder nach Fußball aussah.
Ja,
also stimmt. Abgesehen vom allerersten Spiel, das war ja ein hoher Sieg gegen St. Pauli 2, aber genau.
War, glaube ich, aber auch ein Spiel, was zumindest vom Kopf her damals gut getan hat, weil es eine gute Leistung gegen ein damaliges Spitzenteam war. Der VfB stand ja nun ganz, ganz unten. Henning, ich will noch eine kleine Bezugnahme einwerfen von letzter Woche.
Bitte.
Wir haben uns nach dem Pokalspektakel gegen den SV Meppen darüber unterhalten, wie oft denn so ein indirekter Freistoß wohl reingeht. Und statistisch wussten wir es nicht.
Aber wir wussten, dass es selten ist.
Genau, wir haben gesagt, es kommt uns sehr selten vor, weil da stehen nun mal 10 Leute auf der Linie und sprinten dir nach einem kurzen Kontakt deines Mitspielers entgegen, der Torwart als allererstes. Und wir haben Patrick Anderson, Bayern München, HSV damals als Beispiel bedient, was uns in Erinnerung geblieben ist. Und jetzt halt Julian Boccaccio in die kurze Ecke. Wir haben tatsächlich eine Zuschrift bekommen von Martin. Moin, die Frage nach der Wahrscheinlichkeit, einen indirekten Freistoß zu verwandeln, hatte uns nach dem Spiel auch beschäftigt. Nach kurzer Recherche kam eine Wahrscheinlichkeit von, Achtung, 2,8% heraus. Uff. Ich glaube, so ein Tor kannst du nur schießen, wenn wirklich alle dran glauben. Die Mannschaft auf und neben Platz eine echte Einheit ist und blindes Vertrauen herrscht.
Hat er schön gesagt.
Ich finde, bis auch am Ende eine Einheit und blindes Vertrauen, weiß ich nicht, ob man es jetzt wirklich braucht für ein Tor aus 6 Metern.
Ja, also du überlegst. Es schadet nicht. Also nein, ich hab gerade Julian Boccaccio im Kopf und Vekoslav Tarek, wie sie da stehen am Ball, darüber haben wir auch lange geredet. Die sind sich einfach so sicher und so abgesprochen. Vielleicht doch ein bisschen.
Ja, gut, gestehe ich ein. Ich will es auch gar nicht schlechter machen, weil er hat sehr schön ausgedrückt. Ich habe nur halt am Ende gedacht, ob das jetzt beim indirekten Freistoß wirklich so entscheidend ist. Wir haben das natürlich auch nochmal kurz nachrecherchiert. Ich würde mich jetzt auf die 2,8% nicht festlegen, dass es exakt so ist. Aber alle Quellen, die man so gefunden hat, sprachen von irgendwo zwischen 5% und 10%. Also es kommt definitiv sehr selten vor.
Ja, umso schöner, dass es geklappt hat.
Gut, Henning, zurück zu Drochtersen-Assel. Was erwartest du für einen Gegner? Ist das eine Mannschaft, die sich trotz ihrer vorhandenen Qualität hinten reinstellt? Ich habe sie gefühlt, sind sie für mich sehr defensiv stark und offensiv nicht unbedingt so gut, aber das kann auch aus der Erinnerung aus der Vergangenheit kommen.
Wir haben diese Saison noch gar keine Mannschaft erlebt, die sich nur hinten reingestellt hat. Das kommt dem VfB-Spiel, glaube ich, auch sehr, sehr zugute. Das war das, was der Mannschaft die letzten Jahre nie bekommen ist. Hinten reinstellen erwarte ich sowieso nicht, das ist ein viel zu großes Wort. Aber natürlich werden die einen heiden Respekt vor dem VfB Oldenburg haben und wahrscheinlich nicht von der ersten Minute an, ich weiß nicht, was für ein Feuerwerk abbrennen wollen, sondern erstmal defensiv stehen. Vielleicht wird es so ein bisschen wie jetzt in Lübeck, dass die Mannschaften sich erstmal abtasten. Ich erwarte ein Spiel zweier guter Mannschaften, wo es auf wenige Fehler ankommen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel am Ende 4-3 ausgeht oder so.
Den Ergebnistipp hatten wir, glaube ich, von Hannover 2, der war nicht so falsch, 4-2 kurz am Ende.
Knapp vorbei, ne? Ich habe nicht Sorge, aber ich glaube, dass das ein harter Brocken ist und ich würde mir wünschen, dass die Mannschaft nicht erneut zum vierten Mal dann in Rückstand gerät, weil irgendwann wird es dann doch auch schwer werden.
Teile deine Sorgen nicht und gehe von einem 2-0 aus.
Okay, abgemacht.
Also, wir haben das letzte Mal auch getippt, das hat Glück gebracht, Henning.
Ja, ich bin ja nicht mit Aberglaube, habe ich nicht so. Aber ich sehe ja auch gar keinen Grund, warum die Mannschaft aufhören sollte zu verlieren. Ich bin auch gar nicht pessimistisch ohne Ende und denke, oh Gott, jetzt ist es vorbei. Ich sehe nur die realistische Situation und es war in Lübeck schon schwer und es ist vor allem so menschlich, wenn die Mannschaft jetzt am Mittwochabend da rausgeht und wirklich schon vorher platt sein sollte. Ich habe nur immer diese Hoffnung und deswegen will ich gar nicht sagen, wir gewinnen nicht, sondern ich glaube, dass das ein Sieg natürlich drin ist. Ich habe die Hoffnung, dass es dann 18:30 ist und das Flutlicht ist an und da sind dann vielleicht wirklich diese 4.000 Zuschauer. Und dann macht das, du weißt, du musst nochmal 90 Minuten jetzt noch einmal und dann sind zumindest diese 4 Gegner erstmal geschafft und du hast es vielleicht sogar gewonnen oder nicht verloren. Da kannst du ja gegen St. Pauli 2 am Wochenende immer noch verlieren.
Aber genau das, was du ansprichst, ist tatsächlich der Grund, warum ich ein gutes Gefühl habe. Ich glaube, okay, du hast jetzt schon diese 3 Siege geschafft, die wirklich schwer und anstrengend waren. Ja. Jetzt kommt nochmal dieser starke Gegner zweifellos und das wird ein enges Spiel auf Augenhöhe. Da müssen wir, glaube ich, nicht groß drum herum reden. Aber du hast diesen Faktor jetzt noch einmal zusammenreißen. Jetzt noch einmal Flutlicht an in Oldenburg. Der VfB wird gut unterstützt werden. Die Stimmung rund um den Verein ist super. Ja. Ich glaube, dass man da nochmal einmal alles raushauen kann. Und dann schauen wir mal, wie die Mannschaft das dann am Sonntag bei St. Pauli 2 nochmal umsetzen kann.
Genau, also mein Herz sagt das auch, genau das. Aber es ist noch dabei, den Kopf zu überzeugen.
Das hast du schön gesagt. Henning, zum Ende streue ich hier nochmal eine kleine Werbung in eigener Sache ein und habe einen Podcast-Tipp für euch. In dem neuen Podcast Zwischen Pausen, Brot und Perspektive dreht sich alles um das Thema Ausbildung. Genauer gesagt ist die Zeit nach Schulabschluss und vor dem Berufsstart dabei im Fokus. Host Julian Reuß spricht mit Expertinnen und Experten, mit Unternehmen und Azubis über alles, was eine Ausbildung ausmacht. Worauf sollte man bei der Wahl des Ausbildungsbetriebs achten? Was passt überhaupt zu dir? Was kann ich tun, wenn ich noch so gar keine Idee habe, welcher Beruf es für mich sein soll? Was kann ich tun, wenn es Probleme in der Ausbildung gibt? Zwischen Pausenbrot und Perspektive gibt Antworten auf all diese Fragen. Den Podcast gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Henning, es gibt ein Wiedersehen auch am Mittwoch mit Justin Plautz, glaube ich auch hier im VfB in guter Erinnerung geblieben. Spielt da auch, glaube ich, eine relativ zentrale Rolle auf der linken Seite bei Drochters und Assel. Wenn ich mir so angucke, Jannis Wulff 7 Tore, Jorik Wulff 5 Tore, Ala Ait Hamid vorher, SSV Jeddelo 5 Tore. So ein bisschen Power vorne kommt da auch auf den VfB zu.
Ja, du tust das so ab, so ein bisschen Power, das ist eine starke Mannschaft.
Nee, ich will doch das nicht abtun. Aber mein Gefühl hat sich verändert. Ich habe am Samstag wirklich ein schlechtes Gefühl gehabt bei Felix Lübeck. Und jetzt für Mittwoch habe ich ein sehr gutes Gefühl.
Also die Mannschaft hat dein Gefühl verändert. Das ist doch was, also das ist doch ein bisschen Romantic Movie schon fast. Das finde ich gut, das freut mich. Da kommt Power auf den VfB Oldenburg zu, definitiv. Und Justin Plautz kommt mit Drochters an alte Wirkungsstätte, hat ja in der 3. Liga beim VfB gespielt. Mir fällt gerade ein, eine der besten Szenen ist seine Vorbereitung zum 2:1 im Westfalenstadion vor tausenden Oldenburger Fans. Da,
Robert Zitarski.
Genau, da war er maßgeblich an dieser Situation mit beteiligt. Ich glaube, hat vor den Einwurf auf der Seite, hat er immer die Einwürfe gemacht. Daran muss ich gerade denken. Deswegen ist es doch auch nett und schön, sich zu sehen. Als Gast bringt man Geschenke mit, vielleicht macht er das auch in Form von 3 Punkten, dann wären wir doch alle glücklich.
Das hört sich nach einem schönen Abschluss an. Ich bleibe beim 2-0 und wir werden das 12. Saisontor von Mats Wacklam sehen.
Das 12. Saisontor und den 12. Sieg in Folge. Lars, ich würde das unterschreiben.
Das klingt auch nach einem Plan. Henning, schön, dass du da warst. Wir freuen uns auf das nächste Heimspiel. Geht Mittwochabend hin, unterstützt den VfB. Wir hören uns nächste Woche wieder, übrigens dann mit einer kleinen Spezialfolge mal wieder, weil es ist die Woche vor dem Heimspiel Derby gegen Kickers Emden und wie ihr alle wisst, haben wir ja auch den Podcast Deichkicker. Wir haben das in der letzten Saison schon gemacht, wir werden dann hier einen Spieler vom VfB Oldenburg haben und einen Spieler von Kickers Emden haben, dazu Christian Zeiss, den Gastgeber des Podcasts Deichkicker. Da freuen wir uns schon drauf, die Namen verraten wir noch nicht, Henning.
Okay,
ja, wenn du okay sagst, Henning, dann ist das so abgesegnet und dann ist das Schlusswort für heute. Schön, dass du da warst. Bis denn. Ciao, ciao.
Bis denn. Wir sehen uns Mittwoch. Kommt alle und seid laut.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.